ARD.
Streit um Stadionsicherheit, die Pläne der Innenminister und die Proteste dagegen.
Ausbeutung auf zwei Rädern, wie Lieferdienste Fahrer ausnutzen.
Und Ausschlag und Schmerzen, die STIKO weitet ihre Empfehlung für die Gürtelrose-Impfung aus.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Tag an diesem Mittwoch. Heute ist der 3. Dezember.
Und hier sind wieder Uli und Magda für euch. Kommt gut in diesen Tag. Kurzer privater Einblick. Bei mir zu Hause lief gestern unter großem Jubel das DFB-Pokalspiel Hertha gegen Kaiserslautern. 6:1. Aber das nur nebenbei.
Dass du jetzt auch Fußball guckst, das freut mich. Und ich beglückwünsche euch auch, dass ihr gewonnen habt. Gladbach ist ausgeschieden gegen Pauli. Ich habe die erste Halbzeit geguckt und danach auf dem Handy das Ergebnis. Und dann habe ich die Augen zugemacht und geschlafen. Naja, am Wochenende war ich übrigens im Stadion in Gladbach beim Bundesligaspiel und da habe ich dann gemerkt, im Fernsehen ist es schon eindrücklich und im Stadion war es nochmal krasser, nämlich diese Stille am Anfang des Spiels im Moment.
Ja, ich habe das gestern zum ersten Mal wahrgenommen. Also auch im Berliner Olympiastadion war es nämlich ruhig am Anfang, 12 Minuten lang. Und das fand ich auch schon bewegend.
Ja, im Moment wird ja von den aktiven Fanszenen in ganz Deutschland 12 Minuten geschwiegen zu Beginn der Spiele. Und das hat, finde ich, echt schon so ein bisschen so Corona-Zeiten-Vibes, wie damals, als da in leeren Stadien gespielt wurde und man noch jedes Wort von den Spielern hören konnte. Ich finde das gruselig irgendwie.
Dieses Schweigen ist aber ein Ausdruck des Protestes der Fans und zwar gegen geplante Maßnahmen, die Innenminister der Länder vorhaben. Und die Innenminister treffen sich ab heute in Bremen, denn sie finden, also zumindest einige von ihnen, dass es in deutschen Stadien nicht sicher genug sei und deshalb die Regeln deutlich verschärft werden müssten. Das kommt bei Bremer Fans unterschiedlich an.
Also, dass man sich nicht sicher fühlen kann, können wir so nicht sagen.
Diese Ultras, diese mit der Pyrotechnik, da müsste die Politik was machen, von da müsste was kommen. Ne?
Ich meine, alles, was sie tun, ist auch nicht immer richtig. Dass man dagegen protestiert, dass es doch zu eingeschränkt wird, finde ich schon in Ordnung.
Weil sie, glaube ich, die Tickets personalisieren wollen und noch einige Sachen mehr. Und da sind wir halt nicht mit einverstanden.
Der Aufwand wird groß sein dafür. Und dann werden die Karten wieder teurer. Ne? Auch die Sicherheit kostet Geld. Ne? Ja, und irgendwo muss dieses Geld ja herkommen. Ne?
Also was ist denn eigentlich geplant? Der eine Mann hat schon einen wichtigen Punkt genannt. Unter anderem sollen die Tickets personalisiert werden. Das ist eine Idee der Innenminister, damit Leute, die ein Stadionverbot haben, auch definitiv nicht mehr reinkommen.
Und der Fußballverband DFB und auch die Vereine, die wollen das nicht, weil diese Einlasskontrollen dann ja noch länger dauern würden, weil der Perso verglichen werden müsste und so. Und das würde die Einlasskontrollen auch ehrlicherweise überfordern und alles in die Länge ziehen.
Ja, deutsche Stadien, die leben ja auch von ihren Stehplätzen und die müsste man dann auch abschaffen, weil so ein personalisiertes Ticket braucht ja auch einen fest zugeordneten Platz. Außerdem gibt es auch einen Zweitmarkt, also wenn jemand mit einer Dauerkarte nicht ins Stadion kann, weil er krank ist zum Beispiel, dann kann er die Karte über Portale der Vereine verkaufen, damit die Karten eben nicht verfallen und die Stadien trotzdem voll sind. Und das wäre mit personalisierten Tickets auch natürlich alles viel komplizierter.
Und du hast ja die Stadionverbote schon erwähnt, darum geht es den Innenministern vor allem. Die wollen zum Beispiel, dass in Zukunft Stadionverbote von 3 Monaten verhängt werden können, sobald gegen eine Person auch nur ermittelt wird, aber ohne dass bewiesen wurde, dass die Person wirklich was gemacht hat, also zum Beispiel Pyrotechnik gezündet hat oder sowas.
Ja, und da sagen die Fans natürlich, das ist total unverhältnismäßig, das gibt es sonst in unserem Rechtssystem ja auch nicht, da gilt sonst immer die Unschuldsvermutung. Es gibt zum Beispiel auch die Idee von Gesichtserkennung mithilfe von KI, damit die Polizei besser die Leute identifizieren kann, die was Verbotenes machen. Aber die große Frage darüber ist ja, wie oft passiert denn eigentlich was Verbotenes?
Ja, kommt drauf an, worauf man guckt. Also die Zahl verletzter Menschen in deutschen Stadien, die ist deutlich rückläufig. Die Anzahl von Pyrotechnikverstößen, die ist dagegen extrem gestiegen. Deshalb gibt es auch Uneinigkeit darüber, ob Pyrotechnik wirklich so gefährlich und die Stadien wirklich so unsicher sind. Also nicht nur zwischen Fans und Politik, sondern auch innerhalb der Politik. Und das Innenministerium von Baden-Württemberg sagt zum Beispiel, noch nie war Fußball so sicher.
Ja, aber unser Innenminister hier in NRW, der sieht das anders. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie viele Vereine man in seinem Bundesland hat und damit ja auch, wie viele Polizeieinsätze jedes Wochenende für den Fußball organisiert und auch bezahlt werden müssen. Also unterm Strich ist die große Frage, müssen deutsche Fußballstadien wirklich sicherer gemacht werden oder werden Fußballfans, also vor allem die aktive Fanszene, kriminalisiert?
Was wir schon mal sagen können, die Proteste der Fans haben offenbar Wirkung gezeigt. Die Innenminister scheinen zu Zugeständnissen bereit zu sein. Das Thema personalisierte Tickets und Gesichtserkennung soll angeblich vom Tisch sein, haben unsere Kollegen der Sportschau erfahren. Und bei den Stadionverboten soll es aber in Zukunft konsequenter zugehen. Auch Pyrotechnik soll aus den Stadien verbannt werden. Was jetzt genau die Innenminister bei ihrer Konferenz am Ende beschließen, das müssen wir natürlich erstmal abwarten. So, wer in einer großen Stadt wohnt, Hamburg, Köln, bei mir in Berlin auch ganz extrem, jeder kennt sie dort, die Fahrradkuriere mit den dicken, bunten Thermoboxen auf dem Gepäckträger. Die liefern Essen aus. Ob jetzt Lieferando, Volt, Uber Eats. Man hat schon mitbekommen, die Arbeitsbedingungen da sind nicht die besten. Aber jetzt haben meine Kollegen vom RBB aufgedeckt, wie stark diese Fahrer wirklich ausgebeutet werden und auch Gewalt erleben. Also da muss man so sagen, bleibt einem das Essen im Halse stecken.
Ja, da geht es um richtig kriminelle Strukturen in der Branche der Lieferdienste. Diese RBB-Recherchen haben gezeigt, dass diese Lieferfirmen Subunternehmen beschäftigen. Und die arbeiten mit einem ausgeklügelten Betrugssystem, um Steuern und Sozialabgaben nicht zu zahlen. Offiziell ist es so, dass die Fahrer einen Minijob-Arbeitsvertrag haben, für den auch Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Und der Lohn wird dann auch aufs Konto überwiesen, sodass es dann bei Kontrollen erstmal alles sauber aussieht.
Du wirst nach Auslieferung bezahlt, nicht nach Stunden. Wenn du da draußen bist und keiner was bestellt, dann gibt's auch kein Geld.
Das ist Diuj Tyagi. Er war Fahrer in Berlin bei Uber Eats, aber eben also bei einem Subunternehmer angestellt. Und er hat ziemlich schnell gemerkt, okay, wir werden nicht pro Stunde wie im Vertrag angegeben, sondern pro Auftrag bezahlt. Und wenn mehr verdient wird als im Vertrag vorgesehen, gibt's den restlichen Teil des Lohnes in bar. Also ohne, dass Steuern und Abgaben abgeführt werden. Aber auch dubios, die Kuriere müssen zu einer bestimmten Uhrzeit an einen bestimmten Ort kommen, wo jemand mit sehr viel Cash aus einem Auto raus ihnen den restlichen Lohn in die Hand drückt.
Und diese Subunternehmer, die ziehen den Fahrern auch große Teile ihres Lohns als Provision ab. Und bei dieser Recherche haben sich unsere Kollegen dann auch mal die Arbeitszeiten und den dazugehörigen Lohn angeguckt und ausgerechnet, dass dem Fahrer eines Uber Eats Subunternehmens am Ende ein Stundenlohn von 7 Euro bleibt. Und hinzu kommt, diese ganzen Anschaffungen, die man ja ab und zu mal machen muss, für die Fahrräder oder die Autos, irgendwelche Reparaturen, müssen die Fahrer auch noch komplett selber bezahlen.
Bei Diuj Tyagi ist es so, er ist eigentlich zum Studium nach Deutschland gekommen und er wollte sich nicht länger ausbeuten lassen und organisierte dann mit anderen, meist indischen Kollegen und Kolleginnen bei dem Subunternehmen im Januar dieses Jahres einen Streik.
Es gab vorher noch nie einen Streik bei Uber. Das ist eine richtig große Sache, weil sowas haben indische Studenten in Deutschland noch nie gemacht.
Also ohne Gewerkschaft haben die sich in einer WhatsApp-Gruppe mit 700 Fahrern organisiert und 2 Tage lang wirklich keine Bestellungen ausgeliefert. Aber das ist nicht ohne Folgen geblieben. Es gab daraufhin Drohungen via Sprachnachricht. Die spielen wir euch mal vor.
Leute, wenn euch irgendjemand auf der Straße anhält, zeigt mir einfach sein Gesicht. Wenn der nicht weiß, was Mafia ist, dann zeigen wir ihm, was Mafia ist.
Ja, und bei diesen Drohungen ist es nicht geblieben. Ein Schlägertrupp hat wirklich einen streikenden Fahrer krankenhausreif geprügelt. Diuj wurde fristlos entlassen, indem sein Zugang zur App gesperrt wurde. Uber Eats hat dann erklärt, dass diese beschriebenen Praktiken ganz klar inakzeptabel seien. Und nach einem halben Jahr, aber auch erst, haben sie dann die Zusammenarbeit mit diesem Subunternehmer, bei dem Diuj gearbeitet hat, auch beendet.
Ja, wirklich heftig. Das Team von RBB24 Recherche hat in den letzten Monaten auch viele Verstöße gegen das Arbeitsrecht bei Subunternehmen dokumentiert. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas will jetzt auch ein Subunternehmerverbot für Essenslieferdienste prüfen lassen.
Aber, das können wir jetzt schon sagen, die verfassungs- und europarechtlichen Hürden dafür sind ziemlich hoch, weil der Einsatz von Leiharbeit oder Subunternehmen grundsätzlich in der EU legitim ist.
Noch mehr Hintergründe zu diesem Thema erfahrt ihr in der aktuellen Folge von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ausgeliefert und ausgebeutet, das Geschäft mit Kurierfahrern, haben wir euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bundeswehr verstärkt ihre Möglichkeiten, Raketenangriffe abzuwehren. Dazu nimmt sie von heute an das Flugabwehrsystem Arrow in Betrieb. Damit lassen sich auch Flugkörper erkennen und abwehren, die sich von außerhalb der Erdatmosphäre nähern. Die Anschaffung von Arrow ist eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine.
Bei der Probeabstimmung zum Rentenpaket hat sich die Mehrheit der Unionsfraktion für die Zustimmung zum Rentenpaket ausgesprochen. Es hat aber auch Gegenstimmen und Enthaltungen gegeben. Damit bleibt es unklar, ob die Bundesregierung am Freitag genug Stimmen für ihr Rentenpaket zusammenbekommt. Vor allem junge Abgeordnete lehnen das Paket ab, weil sie es ungerecht finden. Der Koalitionspartner SPD hat schon gesagt, dass es ein echtes Problem für den Fortbestand der Regierung wäre, wenn die Union nicht genug Stimmen in den eigenen Reihen organisiert bekommt und das Gesetz deshalb nicht durchgeht.
Die EU will bis spätestens Ende 2027 vollkommen unabhängig von Erdgas aus Russland sein. Darauf haben sich die Mitgliedstaaten und das Europaparlament geeinigt. Einen Ausstiegsplan für Ölexporte aus Russland gibt es aber noch nicht. Knapp 4 Jahre nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine macht Russland weiter Milliardengewinne mit Energielieferungen in die EU.
Die Schufa hat angekündigt, ihren sogenannten Schufa-Score zu verändern. Statt aus 250 Kriterien soll dieser bald nur noch aus 12 Kriterien errechnet werden. Bisher können Verbraucher nicht so wirklich nachvollziehen, wie die Schufa auf ihre Bonitätsbewertung kommt, und das soll sich mit dem neuen Score ändern. Das Versprechen ist, auch Laien können ihn ohne großen Aufwand nachrechnen.
Und jetzt müssen wir über eine fiese Krankheit reden, die wirklich unangenehm ist, obwohl sie, finde ich zumindest, erstmal schön klingt: Gürtelrose. Kamuschka, eine der reichweitenstärksten Content-Creatorinnen Deutschlands, und die hat gerade öffentlich gemacht, dass es auch sie erwischt hat, und ist angesichts der Diagnose in Tränen ausgebrochen.
Ja, es kann jede und jeden treffen, der oder die in der Kindheit mal die Windpocken hatte. Die Erreger, die man sich damals eingefangen hat, die bleiben nämlich im Körper, im Rückenmark, und ja, da schlafen sie quasi, und Jahre später können die dann wieder aufwachen, bedingt durch Stress oder eine Infektion zum Beispiel, und dann die Gürtelrose auslösen. Dann hat man so einen Ausschlag, der oft wie so ein Gürtel an Oberkörper und Rumpf auftritt, da ja auch der Name, und dazu kommen wirklich schlimme, brennende Schmerzen.
Es ist zwar so, dass es heute viel weniger Windpockenerkrankungen gibt als früher, weil seit 20 Jahren empfohlen wird, Kinder dagegen zu impfen, aber viele ältere Menschen hatten eben noch die Windpocken, und ja, auch nicht alle Jüngeren wurden ja als Kinder geimpft, und die Ständige Impfkommission, die STIKO, hat deshalb jetzt ihre Empfehlung angepasst, weil nur eine Impfung auch diese Gürtelrose verhindern kann, also die Spätfolge der Windpocken. Und wenn die nämlich einmal da ist, helfen wirklich nur noch starke Schmerzmittel, sagt Hausarzt Max Job aus Schenefeld bei Hamburg.
Je früher man den Schmerz effektiv behandelt, desto kleiner ist das Risiko, dass man eben langfristig diesen Schmerz hat. Also in dem Fall gilt nicht Zähne zusammenbeißen und durch, das wird schon wieder, sondern man sollte da frühzeitig was nehmen, um einfach das Risiko zu senken, lange Schmerzen zu haben.
Und bis jetzt galt die Impfempfehlung nur für Menschen ab 60 und Risikopatienten ab 50, und das hat die STIKO jetzt geändert.
Genau, jetzt gilt die Empfehlung schon für alle ab 18, wenn sie denn ein erhöhtes Risiko haben, an einer Gürtelrose zu erkranken. Und Risikofaktoren sind Vorerkrankungen, die das Immunsystem schwächen, zum Beispiel HIV, aber auch Diabetes oder Krebs, und auch Rheuma, weil Betroffene da ja häufig Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrücken. Und für diese Leute zahlt die Impfung dann auch die Kasse.
Geimpft wird dann zweimal im Abstand von 2 bis 6 Monaten. Und obwohl die Impfung sehr wirksam ist, haben aber manche Menschen Angst vor möglichen Nebenwirkungen mit Schmerzen und Fieber. Dazu haben wir eine Einordnung von der Rheumatologin Stefanie Tatzis vom Hamburger Marienkrankenhaus.
Es ist auf jeden Fall deutlich weniger schlimm, als eine Gürtelrose zu bekommen und dann jahrelang womöglich Schmerzen zu haben in dem Bereich, wo sie aufgetreten ist, oder sogar starke Entzündungen im Augenbereich oder im Gehirnbereich zu bekommen.
Ja, es ist nämlich so, dass so eine Gürtelrose monatelang oder sogar jahrelang Schmerzen bereiten kann. Es gibt ja, wie gesagt, keine Therapie dagegen. Man kann letztlich nur die Schmerzen mit Medikamenten reduzieren.
So, Stichwort Black Friday, gefolgt vom Cyber Monday. Ja. Mein Mailfach platzt aus allen Nähten. Jetzt aber nochmal 10% auf die 30%. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und ja, möglicherweise habe ich da am Wochenende das ein oder andere Weihnachtsgeschenk bestellt.
Ja, offensichtlich nicht nur du. Ich gebe zu, auch ich erwarte heute mindestens 2 Pakete. Und möglicherweise haben auch wir damit zum Rekord von DHL beigetragen. DHL hat nämlich gestern etwa 12,4 Millionen Päckchen und Pakete bundesweit bearbeitet. Das ist fast doppelt so viel wie an einem normalen Tag, und das war ein Rekord. So viele sind es noch nie gewesen. Also das Black Week und Black Wochenende hat offensichtlich dazu beigetragen.
Und DHL ist ja auch nur einer der vielen Paketdienstleister. Also da war einiges los.
Ja. Ja, da fällt mir auch wieder ein, es macht wahrscheinlich schon Sinn und ist anständig, hin und wieder ein bisschen Trinkgeld an der Tür zu deponieren, um Danke zu sagen den vielen Fahrerinnen und Fahrern.
Ja, absolut. Zu Weihnachten erst recht. Und spätestens seit heute wissen wir auch, die Essenslieferanten, die sollten auch dringend Tipp bekommen.
Das stimmt. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschö.
Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.